Herzlich willkommen zu dieser Folge von dem Business Turbos Podcast. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was mir immer wieder auf dem Schreibtisch aufpoppt. Und zwar, wenn wir im Rahmen unseres Coachings mit Menschen die Zusammenarbeit starten, dann fangen wir ja nicht einfach nur an und sagen, okay, schön, dass du da bist, hier ist die Rechnung, zahl mal und dann gucken wir mal, was passiert, sondern wir gehen ja wirklich auch ins Detail hin und analysieren das Business unseres Kunden. Das heißt, wir gucken uns ganz konkret an, wo steht der, wie ist der als Führungskraft, wie ist der im Bereich der Rhetorik, wie ist der im Bereich des Vertriebs aufgestellt, welche Ergebnisse hat er in der Vergangenheit erzielt. Wir machen einen BWA-Check, wir gucken uns verschiedene Zusammenhänge an, wir prüfen, wie sieht die Lohnkostenstruktur aus und gucken uns wirklich alle möglichen Dinge an, um einfach auch nicht nur über die Dinge zu sprechen, die unser Kunde jetzt mit uns bearbeiten möchte, sondern auch unseren Job ein bisschen professioneller anzugehen und vielleicht auch auf Risikofaktoren hinzuweisen, die wir immer wieder finden, die völlig unterschätzt werden, die wir aus Erfahrungswerten gerne präventiv vielleicht auch beseitigen würden, bevor dem Kunden die Sachen um die Ohren fliegen oder eben auch den Kunden an der einen oder anderen Stelle mal in seinem Interesse in den Hintern zu treten, weil er sich beispielsweise zu viel ablenken lässt, weil er sich völlig mit unsinnigen Aufgaben in seiner Firma beschäftigt, weil er permanent Dinge tut, die er irgendwie auch nicht tun sollte, weil es andere Leute gibt, die da günstiger sind. Und wir wollen natürlich auch verstehen, wie ist er mindsetmäßig aufgebaut? Was hat er für Wachstumsziele für seine Firma? Was hat er für Erfolge? Was hat er für Rückschläge erlitten? Welche Strategien hat er entwickelt? Wie führt er sein Team? Was klappt gut? Was klappt nicht gut? Wie klappt der Dokumentationsprozess? Gerade bei Dienstleistern extrem wichtig. Wird alles abgerechnet, was man für einen Kunden macht? Oder fällt vieles auch mal unter den Tisch? Werden bestimmte Aufgaben einfach mal so gemacht und dann nicht fertiggestellt? Kommt es häufig zu Reklamationen? Das analysieren wir alles und dann bauen wir darum ein Coaching-Konzept, was dann mit dem ganzen Team zusammen halt auch überwacht wird. Mehrere Leute betreuen ja einen einzelnen Kunden, so dass der dann eben nicht nur einfach in so einem Videocall abhängt und dann hofft, dass er irgendwann mal eine Chance hat, dran zu kommen, eine Frage zu stellen und vielleicht eine Antwort zu kriegen, sondern wir haben ja auch sehr viel individuelle Unterstützung und wie gesagt, Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen, die sich dann um die Leute kümmern, um dann auch einfach zu sehen, dass die einzelnen Bereiche vorangehen. Das macht keiner komplett alleine, weil das einfach nicht geht und die Facetten sind ja auch teilweise einfach zu stark. Wir haben ja auch zum Beispiel Leute mit Nachfolgeproblematik. Ich habe jetzt Kunden, der ist zum Beispiel der ältere Elternteil, meinetwegen Papa oder Mama, immer noch in der Firma aktiv. Der nachfolgende Geschäftsführer, der ja dann mein Kunde ist, kriegt aber irgendwie nicht so richtig freie Hand, weil die Alten immer noch mitmischen. Dann muss ich mich da mal einmischen. Das geht dann teilweise auch so weit, dass ich mal rausfahre, beim Kunden dann vor Ort aufschlage und mir dann auch mal dieses, ich sag mal, ältere Ehepaar vielleicht dann packe und dann mal mit denen rede, weil es ja manchmal auch einfach hilfreich ist, wenn die mal mit einem Externen reden. Und das hört sich im ersten Moment dann immer so ein bisschen komisch an, aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht und kann dir sagen, das führt zu sehr guten Ergebnissen, weil es gelingt mir immer ganz gute Gespräche zu führen. Bei einem Kunden, wo ich das gemacht habe, war es so, mein Kunde war fest davon überzeugt, dass sein Vater auf keinen Fall mit mir reden wird und wenn überhaupt, dann maximal so für 20 Minuten. Nach 35 Minuten ging dann die Tür auf und der guckte so rein und sagte, ich wollte nur mal hören, was hier drin so los ist. Ich sage, wir brauchen dich hier gerade nicht und dann haben wir uns 3 Stunden unterhalten und es war ein extrem gutes Gespräch. Das kann ich halt gut und wenn ich dann auch in so Firmen bin, gucke ich mir auch immer mal die Mitarbeiter an, führe teilweise auch Einzelgespräche mit den Mitarbeitern und verschaffe mir dann einen Überblick darüber, wenn jetzt beispielsweise die Performance nicht stimmt, liegt es an der Art, wie sie geführt werden, liegt es an den Rahmenbedingungen, auch was die Arbeitsmittel angeht, liegt es aber vielleicht auch an den Mitarbeitern und es kommt dann auch immer mal wieder vor, dass ich sage, ey, sorry, aber den einen da, den muss ich entlassen, der überzeugt mich hier überhaupt gar nicht und damit habe ich in der Vergangenheit auch eigentlich immer recht gehabt. Meistens ist es dann auch so, dass derjenige, den ich zur Entlassung empfehle, auch entlassen wird. Teilweise ist es dann aber auch so, wenn es mehr als einer ist, dass der Kunde von mir dann auch ein bisschen zögert und dann kommt es manchmal auch so zu dem Sachverhalt, dass dann einer auch erst 3-4 Monate später geht und ich stelle dann immer so ganz provokativ die Frage, was hat sich eigentlich in den letzten 4 Monaten verändert im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo ich dir gesagt habe, der muss weg? Ist er nochmal besser geworden? Hat er nochmal Gas gegeben oder hat sich eigentlich gar nichts verändert? Du hast immer nur mit Hoffnung darauf spekuliert, dass der jetzt doch nochmal irgendwie in die Leistungskurve steigt. Ja, dann hat er gesagt, ja, nee, eigentlich hat sich gar nichts geändert. Deshalb merkt ihr bitte, Hoffnung ist keine Strategie. Ich glaube einfach nach der Zeit, die ich jetzt schon als Unternehmer hier auf dieser Erde verbringe, wenn dein Bauchgefühl dir sagt, du musst dich von einem trennen, dann mach das einfach. Es wird selten der Moment kommen, wo du sagst, ich hatte dieses Bauchgefühl, der muss weg und dann habe ich das zum Glück nicht gemacht, weil jetzt, 6 Monate später, bin ich total glücklich, dass der noch da ist. Der ist ja voll der Supertyp oder voll die Superleistungskraft geworden. Also Mann, Frau ist ja hier in dem Fall egal. Das passiert im Normalfall nicht. Also ich habe ja auch viele Kunden, die tatsächlich ein paar 100 Mitarbeiter beschäftigen und ich habe mich ja auch mit denen da mehrfach drüber ausgetauscht. Auch die sagen einfach, sobald das Bauchgefühl einmal sagt, der passt hier nicht hin und dann brauchst du da nicht noch 10 zusätzliche Hinweise, dann trenn dich lieber mal davon, weil wenn du zu lange wartest, verlierst du vielleicht eben auch Leistungsträger aus dem Team, die ja nicht gehen sollten, aber keiner arbeitet gerne mit Luschen. Und wenn du jetzt ein starkes Leistungsteam hast, denk mal an so eine Fußballmannschaft, keiner will einen dabei haben, der nicht zum Training kommt. Das heißt, wenn einer einfach nicht sozusagen den Einsatz bringt, der notwendig ist, um einfach auch eine Grundperformance zu bringen, ganz zu schweigen davon vielleicht eine richtig gute Performance, die das Unternehmen und die voranbringt und auch die Kollegen entlastet und so weiter, ja, dann muss der weg. Und dann macht das den ja nicht unbedingt zu einem schlechten Menschen. Der sollte einfach nur kein Geld mehr von dir bekommen, damit du Platz hast, einfach neue Leute zu holen. Und wenn du an beiden Ecken aufräumst, das heißt auf der einen Seite dich von schlechten Mitarbeitern trennst und dann vielleicht gleichzeitig auch ein paar Kunden rauswirfst, die nur nerven und häufig kein Geld bringen, dann hast du auch gar keinen Ressourcenengpass. Weil tatsächlich ist ja so, bis der Druck da ist, fängst du ja häufig auch gar nicht an, mal dein Kundenportfolio aufzuräumen. Aber über die Jahre kommen da ja auch einfach Leute zustande, die sich einfach plötzlich zu ganz anstrengenden Menschen entwickelt haben, die plötzlich einfach, weiß ich nicht, nerven, auf die keiner mehr Bock hat. Und dann ist es doch einfacher, du schmeißt sie einfach mal raus. Weil gerade die, die sich ständig meckern, die ständig Aufmerksamkeit anfordern, die ständig in irgendeiner Form eine Reklamation auslösen, ständig irgendwelche Termine verschieben und so. Wenn du wirklich mal trackst, was du an denen für Erträge generierst und dann nicht nur einfach guckst, was hast du an Kosten, was kommt rein und dann den Delta als Gewinn betrachtest, sondern auch diese ganzen Zwischengespräche mal als Kosten berücksichtigst, dann wirst du feststellen, dass diejenigen, die am meisten nerven, häufig auch völlig unwirtschaftlich sind. Das ist überhaupt so eine Sache. Du solltest dir irgendwann mal Zeit nehmen, einfach mal auszurechnen, was ein Mitarbeiter pro Minute kostet. Und wenn du das dann ausgerechnet hast, dann weißt du ja auch, wenn der hier mal eben wieder 3 Minuten telefoniert, um einen Termin zu verschieben, hier mal eben telefoniert, weil der Kunde nicht zum Termin erschienen ist, hier mal wieder 3 Minuten telefoniert, dann siehst du einfach, wie du immer wieder Geld investierst, ohne dass irgendwas abrechenbar entsteht. Und das ist ja dann einfach Geld, was du rausgibst. Und da stell dir immer bitte die Frage, willst du das überhaupt? Bist du wirklich jetzt so in der Position, dass du überall Geld verteilen solltest? Und wenn ja, warum schmeißt du das einfach den schwachsinnigen Kunden hinterher? Gibst du einfach deinen Mitarbeitern, wenn du es nicht selber behalten möchtest? Und deshalb, da musst du einfach darauf achten. Achte darauf, dass du die Mitarbeiter raus hast und dass du im Endeffekt dann auch nicht mit den blöden Kunden zusammenarbeitest. Es ist ja auch manchmal so, dass ein Kunde einfach gar nicht wirklich blöd ist, sondern er passt einfach nur nicht mehr. Das heißt, gerade wenn du mit jemandem länger zusammenarbeitest, ist es ja eventuell so, dass ihr euch kompetenzmäßig auseinanderentwickelt habt. Du bist jetzt vielleicht hochgradig professionell aufgestellt, dein Kunde ist immer noch genauso ein Amateur wie damals und jetzt wird das halt ein Problem. Als ihr beide Amateure wart, spielte das keine Rolle, aber jetzt spielt ihr halt nicht mehr in derselben Liga. Wenn einer zum Beispiel voll auf Digitalisierung setzt und du beispielsweise hast immer noch alles analog, wird das auch alles nicht funktionieren. Weil spätestens dann, wenn du dem die Rechnung per Post schickst, sagt er, hören Sie, was ist denn los? Wieso schicken Sie mir nicht die digital? Und schon hast du wieder Diskussion. Das heißt, auch dann muss man sich eventuell mal trennen. Das kann ja in alle Richtungen passieren. Du bist besser, der Kunde ist besser. Und von daher muss man sich einfach mal zwischendurch die Frage stellen, habe ich immer noch die richtigen Kunden oder wird es Zeit, sich von dem einen oder anderen zu verabschieden? Und wenn du jetzt mal einfach so im Kopf durchgehst, von wem du dich gerne trennen würdest, dann verlass dich mal auf dein Bauchgefühl. Du wirst da ruckzuck ein paar Namen recht präsent in deinem Kopf haben und das hat ja einen Grund. Guck dir die mal einfach kritisch an und fang vielleicht einfach mal an, den einen oder anderen davon zu entlassen. Wie man sowas machen kann, habe ich letztens erst wieder in einem Video auf Instagram geteilt, als es darum ging, sie haben es leider nicht in den Recall geschafft. Wir haben da nochmal so eine Jahresevaluation gemacht, der Kunde und so weiter. Wenn dich das interessiert, such dir einfach das Video raus, dann kannst du die Argumentation vielleicht übernehmen. Außerdem kannst du mit deinen Mitarbeitern zusammen dir da auch einen Spaß draus machen, dass du einfach mal einen Kunden feuerst, weil meistens ist es so, dass der Kunde, der nervt, alle nervt und wenn du den weg hast, brauchst du dich auch nicht so stark um das Thema Motivation zu kümmern. Ich stelle immer wieder fest, dass sich Chefs Gedanken darüber machen, wie kriege ich meine Mitarbeiter motiviert. Ich würde mir immer die Frage stellen, wie kann ich einfach Demotivation verhindern? Weil ich bin einfach fest davon überzeugt, du solltest nur mit Leuten arbeiten, die intrinsisch, also von sich heraus und in eigene Initiative sozusagen motiviert sind. Dann gibst du denen einfach spannende Aufgaben und hilfst denen vielleicht einfach bei frustrierenden Aufgaben ein bisschen. Aber wenn du merkst, dass die zum Beispiel durch andere Leute, was ja dann Kunden beispielsweise sein könnten, kontinuierlich demotiviert werden, dann schmeißt du einfach die Kunden raus, weil wenn der Mitarbeiter erstmal demotiviert ist, weil der beispielsweise einen cholerischen Kunden bedient, wird dauernd angeschrien und so weiter, dann hast du ja die Situation, dass der Kunde tatsächlich den Mitarbeiter auch in seiner Leistungsfähigkeit bremst. Weil wenn der Mitarbeiter nach dem Kundenkontakt immer erstmal eine halbe Stunde Erholungspause braucht, plötzlich länger raucht, plötzlich länger auf Toilette ist oder plötzlich nochmal mit dem Auto einen Umweg fährt, damit er nicht sofort wieder in den nächsten Einsatz muss, dann ist das ja alles Arbeitszeit, die du trotzdem bezahlen musst, die du aber nicht mehr fakturieren kannst und die eben nur angefallen ist, weil da ein Kunde sich wieder daneben benommen hat. Und wenn du den dann rausschmeißt, sendest du ja auch ein richtig gutes Signal in deine Belegschaft rein, dass Mitarbeiter immer wichtiger sind als das, als die Kundschaft. Und das ist es ja auch. Du findest ja leichter einen neuen Kunden als einen richtig guten Mitarbeiter. Deshalb halt nicht zu lange an den falschen Kunden fest. Was aber jetzt auch einfach hier der wichtige Appell ist in dieser Folge, wenn ich jetzt also mit diesen Leuten über diese ganzen Rahmenbedingungen spreche, dann kommt in meiner Engpassanalyse eine Kontrollfrage. Und diese Kontrollfrage heißt zum Beispiel, wärst du selber bereit, dir weniger Gehalt zu bezahlen, wenn es in der Firma mal gerade nicht nach Plan läuft? Und wärst du dann eben bereit, durch Verzicht in eigener Sache dafür zu sorgen, dass du die Löhne deiner Mitarbeiter weiter bezahlen kannst? Und ein Großteil der Unternehmer, die jetzt bei mir ins Coaching kommen, die antworten instinktiv mit Ja. Und ich glaube, die meinen das auch gut. Das ist so ein heroischer Ansatz. Die sagen, ich bin der, der am meisten leidensfähig ist. Ich würde meine Leute nie hängen lassen und so. Aber ich kann dir einfach nur sagen, das ist total dumm, so zu arbeiten. Weil wenn du anfängst, dein eigenes Gehalt nicht mehr in voller Höhe auszuzahlen, um einfach einen Liquiditätsengpass in der Firma zu verhindern und so, dann verwässerst du die Ertragsleistung deines Unternehmens. Das heißt, du solltest an deinem Gehalt niemals rumspielen. Du solltest tatsächlich dich sogar vor allen anderen bezahlen, weil du bist ja im Normalfall auch immer noch da, wenn alle anderen weg sind. Wenn es also mal richtig schlecht mit der Firma läuft, wirst du dich ja nicht als erstes entlassen, sondern du wirst ja irgendwie anfangen, dich von anderen Leuten zu trennen. Egal, wie schwer dir das fällt, aber du wirst ja nicht selber aufhören, sondern wirst irgendwelche Leute bitten, nicht mehr zu kommen. Und dann ist es aber ja so, du bist nachher der Letzte, der noch da ist und wenn es dann für dich reicht, ist gut. Wenn nicht, meldest du halt einfach die Firma ab oder wenn es richtig schlecht läuft, musst du Insolvenz anmelden. Aber Tatsache ist ja, eine Insolvenz entsteht ja nicht über Nacht. Eine Insolvenz ist ja häufig damit verbunden, dass du einfach eine ganze Zeit unwirtschaftlich gearbeitet hast. Das heißt, du hast entweder zu viel rausgezogen aus der Firma, vielleicht weil dein privates dein Lebensstil zu umfangreich ist, oder aber du hast halt einfach in der Firma nicht genug Überschüsse produziert. Und das ist eben eine ganz wichtige Sache. Cash ist die beste Versicherung. Ich würde dir raten, immer ganz, ganz viel Geld auf die Seite zu legen. Und ich bin da auch einfach ein bisschen konservativer. Als ich damals meine IT-Firma verkauft habe, hatte ich noch 500.000 Euro Cash auf dem Konto. Das war einfach Geld, was einfach über war. Das hatte ich einfach gesammelt. Das lag da immer einfach so als stille Reserve für den Fall, dass ich irgendwo Probleme habe. Beispielsweise ein Kernmitarbeiter nicht mehr verfügbar ist. Dann dachte ich, für das Geld kriegst du immer sofort einen neuen. Der ist dann vielleicht teurer als alle anderen, aber ja gut, dann geht's erstmal weiter. Dann habe ich mir gedacht, gut, damit kannst du auch sofort neue Büroräume finden. Damit kannst du auch sofort neue Autos für den Fuhrpark kaufen. Das gab mir einfach eine Menge Sicherheit und damit konnte ich nachts immer gut schlafen, weil dann kann dich auch ein Kunde mal nicht so unter Druck setzen, weil du einfach genug Puffer hast. Aber wenn du diese Überschüsse hast, dann weißt du natürlich auch, dein Laden ist profitabel, sonst würden die ja nicht entstehen. Wenn du immer an der Nulllinie rumpendelst und dann vielleicht sogar noch irgendwann die Kompromisse machst und dir selber nicht mehr dein Gehalt bezahlst, dann entsteht ja das Problem, dass du im Endeffekt einfach irgendwann den Zeitpunkt verpasst, wo du vielleicht mal wirklich harten Sparkurs fahren musst. Und harter Sparkurs heißt ja vielleicht auch Trennen von Ressourcen. Und das ist ja im Normalfall dann mit Mitarbeitern der größte Hebel, weil die einfach am meisten als Einzelposition verbrauchen. Wenn du jetzt natürlich einen sehr produktlastigen Business Case hast, dann hast du vielleicht auch Lagerkosten und Beschaffungskosten für Material im Allgemeinen, dann musst du das nochmal anderweitig evaluieren und nicht so viel auf Lager oder finanzierst nicht so viele Projekte vor oder nimmst nicht so viele Projekte gleichzeitig an. Das hat ja jetzt mehrere Auswirkungen und auch eventuell Ursachen. Worauf ich hinaus will ist, du solltest bei deinem eigenen Gehalt keine Kompromisse machen, weil du tust niemandem Gefallen damit. Wenn dein Laden keine Überschüsse produziert und die Liquidität nicht reicht, um alle laufenden Verpflichtungen zu bedienen und du das einfach kaschierst, indem du dir selber weniger bezahlst, weil du sagst, ich komme erstmal gut klar, dann passiert Folgendes, dann verschlechtert sich ja die Situation deines Unternehmens weiter und du kannst aber irgendwann nichts mehr machen, weil was willst du noch machen? Wenn du schon auf Gehalt verzichtet hast, hast du keinen Plan B mehr. Und das ist eben einfach das super Risiko. Deshalb, sobald du merkst, das wird ein bisschen klamm, würdest du aus meiner Sicht idealerweise erstmal Gegenmaßnahmen einleiten. Und die eleganteste Gegenmaßnahme, die man immer machen kann, ist natürlich einfach mal Vollgas auf Vertrieb. Weil letztlich ist es doch so, mit Geld kannst du alle Probleme lösen. Wenn du viel Geld hast, kannst du immer Geld auf die Probleme schmeißen, verschwinden die. Also manchmal verschwinden die nicht direkt, dann musst du das Geld zu einem Anwalt schmeißen, dann macht der die Probleme weg. Aber Geld ist einfach das Lösungsmittel, was viele Probleme von deinem Tisch entfernt. Mit Geld kannst du irgendwelche Ausfallzeiten kompensieren, mit Geld kannst du irgendwelche Schadenersatzzahlungen kompensieren, mit Geld kannst du zusätzlich Personal einkaufen, mit Geld kannst du beispielsweise Freelancer dazu holen, mit Geld kannst du irgendwelche anderen Regelungen treffen. Du kannst mit Geld einfach eine ganze Menge Probleme beseitigen, deshalb sollte auch immer Geld zur Verfügung stehen und zwar nicht erst irgendwo gebunden in wer weiß welchen Investments, sondern einfach wirklich frei verfügbar, damit du auch niemanden mehr fragen musst und es einfach per Überweisung auf den Weg schicken kannst. Was ich ja auch feststelle, ist, dass es zunehmend einfacher ist, Echtzeitüberweisungen zu machen. Das heißt, du kannst sogar sofort zur Verfügung stellen, was natürlich tatsächlich bei dem einen oder anderen Geschäftspartner von dir auch einen richtig guten Eindruck macht. Also ich habe jetzt auch gerade wieder von einem Geschäftspartner eine höhere Rechnung bekommen in einem anderen Business Case, wo wir da dran sind. Und da musste ich halt finanziellen Beitrag zu leisten. Dann schickt er mir hier eine Nachricht und ich habe das Geld sofort überwiesen und bam, war das bei ihm da. Da sagt er, du bist aber schnell. Dann sage ich, ja, auf mich kann man sich immer verlassen. Und das ist halt einfach genau das, was in der Zeit, die ja jetzt auch immer wieder härter wird mit den ganzen Krisen und so, einfach zählt. Du musst Zuverlässigkeit signalisieren, du musst Stabilität signalisieren, du musst halt einfach profitabel sein und das kann man eben erreichen, indem man seine Kosten reduziert oder eben seine Erträge steigert. Und ich würde vielleicht immer beides im Auge behalten, aber ich stelle immer wieder fest, dass Leute lieber bereit sind zu sparen, anstatt darüber nachzudenken, wie kann ich mehr verdienen. Und in diesem Zusammenhang, ich habe es in Videos und in Postings und so schon oft gesagt, du darfst nie vergessen, Sparen ist immer gedeckelt. Du kannst ja nur bis zu einem gewissen Level sparen, aber verdienen ist nicht gedeckelt in unserem Land. Du kannst unendlich viel Geld verdienen. Du musst dich nur mal auf den Weg machen, deine Vertriebsprozesse zu optimieren, um einfach mal zu gucken, wie kriege ich wirklich planbar Geschäft ran und bin nicht mehr abhängig von diesen sporadisch ankommenden Empfehlungen. Das ist alles super, wenn dich zwischendurch mal einer weiterempfiehlt. Das ist toll, wenn du richtig gute Arbeit machst und du beispielsweise dann damit anderen Geschäftspartnern auch irgendwelche zusätzlichen Deals eintütest. Das ist toll, wenn du auf Netzwerkevents jemanden kennenlernst und der sich dann irgendwie plötzlich entscheidet, mit dir ein Geschäft zu machen. Aber das hat mit Vertrieb nicht so richtig viel zu tun. Vertrieb ist einfach wirklich wichtig. Du brauchst eine Strategie, die dir hilft, einen Markt aus kalten Kontakten zu mobilisieren, mit dir Geschäfte zu machen. Weil das ist ja auch ein mehrphasiges Modell. Du musst ja im ersten Moment mal gucken, dass du genug Aufmerksamkeit erzielst, dass Leute dich überhaupt wahrnehmen. Dann musst du im nächsten Schritt hingehen und ein gewisses Grundinteresse triggern, dass die dich jetzt wahrgenommen haben und dass sich dann die Frage stellen, was macht diese Person, diese Firma, was machen die überhaupt? Dann muss jemand genug Neugierde entwickeln, zu sagen, das gucke ich mir näher an. Und dann muss er natürlich auch irgendwie einen gewissen Nutzen erkennen, um das, was du anbietest, mit dem Problem verknüpfen zu können, mit dem er vielleicht gerade konfrontiert ist. Und dann geht es natürlich noch darum, wie kann man dich erreichen? Also die Kontaktmöglichkeiten müssen klar sein und dann muss natürlich noch das Finanzielle geregelt werden. Aber letztlich ist es einfach so, das ist ja ein langfristiger Prozess. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, dass du den kontinuierlich am Laufen hältst, weil am Ende ist es halt einfach so, wenn du den immer erst im Notfall startest, hast du vielleicht nicht mehr die Zeit, die Vorlaufzeit durchzuhalten, bis die ersten Ergebnisse eintreten. Weil stell dir mal einfach vor, rein hypothetisch, du wolltest beispielsweise über ein Webinar Kunden gewinnen. Vielleicht warst du schon mal in einem Webinar von mir. Ich mache ja sehr häufig Webinare. Das ist für viele auch eine schöne Chance, mich einfach mal zu sehen und dann auch mal live zu erleben. Vielleicht mir auch mal eine persönliche Frage zu stellen, weil ich ja auch viel Q&A in diesen Webinaren zulasse. Und jetzt ist aber ja die Situation, stell dir vor, du hast noch nie ein Webinar gemacht und du würdest das gerne machen wollen. Dann ist es ja so, du musst dir erstmal in der Lage sein, so ein Webinar konzeptionell durchzuentwickeln. Das heißt, du musst irgendwelche Folien bauen, du musst dir irgendwelche Inhalte überlegen, die müssen aufeinander abgestimmt sein und die können ja auch nicht einfach nur dahingerotzt sein. Die müssen ja im Idealfall auch irgendwo drauf abzielen, beispielsweise, dass jemand im Nachgang bei dir was runterlädt, sich bei dir meldet, was bei dir kauft, dich weiterempfiehlt oder was auch immer. Da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten, die man mit so einem Webinar verfolgen kann. So, das heißt aber, du musst ein Webinar entwickeln, dann musst du die Technik irgendwie aufsetzen, dass man so ein Webinar abspielen kann. Dann musst du dir überlegen, wie sieht der Anmeldeprozess aus? Mache ich das direkt über die Webinar-Software oder baue ich dazu eine Landingpage? Dann musst du auf der Landingpage natürlich coole Mehrwerte präsentieren, sonst meldet sich keiner da an. Dann musst du dir überlegen, wie kriege ich die Landingpage promoted? Dann musst du vielleicht ein paar Werbeanzeigen schalten oder organisch irgendwas machen oder du musst vielleicht dein Newsletter mobilisieren oder du musst den einfach per WhatsApp dann an alle möglichen Leute schicken, den Link zu dieser Landingpage. Das heißt, es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber dann musst du ja auch berücksichtigen, dass nicht jeder sofort Zeit hat, sich das Webinar anzugucken. Das heißt, du machst das Webinar dann vielleicht auch erst in der Zukunft. Und dann sind die Leute im Webinar drin, dann haben die vielleicht auch erkannt, das, was du da anbietest, ist echt spannend, aber die haben gerade 40 andere Themen auf der Uhr und stellen sich deshalb die Frage, ja, wann soll ich das auch noch machen? Und so musst du dir halt einfach immer wieder klar machen, dass das einfach nicht sofort das gewünschte Ergebnis bringt. Ich habe auch Kunden, die beispielsweise schon mehrfach in meinen Webinaren drin waren, die dann einfach nach 5, 6, 7 Monaten erst anrufen und sagen, Semmelroth, ich habe mir so viel jetzt von dir angeschaut, ich habe deine Bücher gelesen, ich habe deinen Podcast gehört, ich habe deine Videos gesehen, ich habe dich live irgendwo erlebt. Ich glaube, du hast echt einen Plan, lass uns mal über mein Business reden und dann sprechen wir einfach mal durch, wo der steht, was ich überhaupt machen kann und dann lehne ich manche Aufträge auch ab, weil wenn ich einem nicht helfen kann, dann sage ich, sorry, aber was sollen wir hier beide unsere Zeit verschwenden? Und gleichzeitig ist es halt so, wenn ich jemanden sage, ich mache das mit dir, dann bin ich auch dabei. Das heißt, dann gehe ich auch all in und gucke auch, dass die Sache vorangeht. Deshalb ist auch für mich diese menschliche Komponente wichtig, weil wenn ich auf irgendeinen keinen Bock habe, dann würde ich einfach das ganz offen sagen, würde ich sagen, hör mal, ich glaube, das harmoniert auf der menschlichen Ebene nicht. Wobei ich glaube, das muss man gar nicht wirklich sagen. Das merken ja deine Gesprächspartner auch. Das ist ja meistens ein beidseitiger Effekt. Aber der Vorlauf für solche Effekte darf von dir nicht unterschätzt werden. Deshalb, wenn du merkst, dass es in der Firma schlecht läuft, dann mal jetzt richtig Druck auf das Themenfeld Vertrieb geben, schon mal ein bisschen mit Marketing anfangen, Idealkunden vielleicht nochmal rausarbeiten und so. Da gibt es ja eine ganze Menge To-Dos, die du machen musst. Wenn du in dem Zusammenhang Unterstützung brauchst, komm gerne mal zu einer meiner Roadshow-Termine. Wir sind ja jetzt wieder deutschlandweit aktiv. Da kannst du einfach mal 2 Tage über dieses ganze Thema mit mir sprechen. Da kriegst du unheimlich viele Praxistipps, was du alles machen musst. Und dann brauchst du auch kein 1-zu-1-Coaching buchen. Da kannst du danach einfach alleine machen. Aber du musst dich damit beschäftigen und du musst vor allen Dingen eine Maschinerie aufsetzen, die kontinuierlich läuft und kontinuierlich produziert. Wenn du immer nur rausfährst sozusagen und irgendwas suchst, wenn die Not richtig groß ist, dann bist du ja auch nicht gut im Verkaufsprozess, weil keiner kauft gerne von Bedürftigen. Und die Situation ist ja auch die, wenn jemand merkt, dass du den Auftrag unbedingt brauchst, dann bist du angreifbar. Dann wird er dich im Preis drücken. Dann wird er unverschämte Forderungen stellen. Und vor diesen Sachen musst du dich ja alle schützen. Und deshalb ist es eben aus meiner Sicht so extrem wichtig, dass du immer einen großen Cashbuffer hast. Weil dann kannst du auch einfach sagen, gut, okay, wenn wir nicht zusammenkommen zu profitablen Konditionen, dann kommen wir halt auch nicht zusammen, weil das macht ja für uns gar keinen Sinn. Aber es gibt ja auch eine Menge Kunden, die teilweise, also Kunden im Sinne von Unternehmern, es gibt einfach eine Menge Unternehmer da draußen, die nehmen auch einfach Kunden an, nur damit die Maschinerie weiterläuft. Da bleibt nicht wirklich was hängen, aber die haben irgendwie das Gefühl, es hilft, die Kosten zu decken. Und das ist aus meiner Sicht kein Konzept, was nachhaltig tragfähig ist. Und wenn du dich in so einem Modus befindest und das merkst du ja spätestens dann, wenn du vor der Frage stehst, müsste ich eigentlich auf mein Gehalt verzichten, müsste ich aussetzen oder meine Tantieme reduzieren oder wie immer dein Vergütungssystem aufgebaut ist, dann solltest du erkennen, so kann es nicht weitergehen. Die Strategie, die du hast, funktioniert nicht. Du brauchst eine andere Strategie, weil du brauchst dich ja nur links und rechts umzuschauen. Wenn es bei dir in der Firma mal gerade nicht so richtig gut läuft, wirst du locker, wenn du ein bisschen nachdenkst, ein paar Firmen finden, die machen genau das Gleiche wie du, sind im selben Markt, vielleicht sogar in der gleichen Region tätig und machen mehr als du und haben Erfolg. Das heißt, es ist nachweislich möglich, in dem Bereich Erfolg zu haben. Und deshalb solltest du einfach darüber nachdenken, dir vielleicht mal andere Unterstützung zu holen und eine andere Strategie ausprobieren. Und deshalb tröste dich nicht selber darüber hinweg. Ich kann das nicht oft genug betonen, weil ich das einfach auch bei richtig gestandenen Unternehmern gesehen habe. Die haben 30, 40, 50 Mitarbeiter und sagen, ja, im Moment läuft es nicht gerade so gut. Ich habe ja zum Beispiel einige Kontakte in der Photovoltaikbranche. Da ist der Markt ziemlich eingebrochen und die Leute, die in der letzten Zeit nur verteilt haben, müssen jetzt plötzlich aktiv verkaufen. Das können aber viele gar nicht. Und deshalb geht es natürlich in dem einen oder anderen Unternehmen gerade so ein bisschen bergab. Wenn die dann zu lange am Personal festhalten, ist die Liquidität irgendwann weg, dann steigt der Druck und dann hast du natürlich einfach das Problem, dass du jeden Auftrag closen musst und dann machst du natürlich auch starke Kompromisse. Dann gibt es heftigere Rabatte und andere Dinge, die einfach unprofessionell sind und die dir auch nach hinten raus nicht nur das Leben schwer machen, sondern vielleicht sogar den Ruf kaputt machen. Und wenn du dann Aufträge auch annimmst, die gar nicht richtig von dir erfüllt werden können, weil dein Vertriebsprozess einfach so mistig ist, dass du gar nicht gezielt weißt, wie kriege ich planbar Wunschkunden generiert, dann hast du natürlich das Thema, dass du vielleicht auch unqualifizierte Kunden annimmst und Jobs annimmst, für die du nicht richtig gut aufgestellt bist. Und dann entsteht das Problem, dass du hinterher vielleicht auch schlechte Arbeitsergebnisse ablieferst. Dann kriegst du auch noch schlechte Bewertungen, hast eine Menge Reklamationen am Hals und dann fehlt dir noch mehr Zeit, professionell Vertrieb zu machen, weil es alles einfach nicht mehr so richtig gut läuft. Und das darfst du einfach alles nicht unterschätzen. Von daher, wenn es zum Zeitpunkt kommt, dass du denkst, Liquidität ist klamm, auf jeden Fall handeln und nicht kaschieren, nicht einfach zu stolz sein, sich Hilfe zu holen. Das ist der Impuls, den ich hier heute einfach an verschiedenen Stellen setzen wollte, weil ich einfach weiß, dass es auch in der Zukunft für viele Unternehmen schwerer wird. Und ich denke einfach, wer sich früher vorbereitet, steht hinten raus immer besser da. In diesem Sinne, danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge wieder weitergeholfen. Vielleicht kennst du jemanden, der die unbedingt hören sollte. Dann teil doch mal diese Folge einfach mit dieser Person. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge schon wieder. Bis dahin, dein Philipp.